Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich und freue mich auch über so einen vollen Saal. Du hast es schon gesagt, Wolfgang, toll, dass wir wieder zusammen Gottesdienst feiern, einen Gottesdienst und dass so viele da sind. Ich freue mich. Heute vor 8 Wochen saßen wir alle in großer Ernsthaftigkeit hier, bedrückt, betroffen, voller Angst und Sorge, denn der Ukraine-Krieg war gerade 3 Tage alt. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diesen ersten Gottesdienst, überhaupt an diese ersten Tage, wo ihr erfahren habt von diesem Ukraine-Krieg, dass Putin tatsächlich es wahrgemacht hat und die Ukraine überfallen hat. Und ich habe gespürt, wie viel Unsicherheit da war, wie viel Sorge, wie viel Angst um diese Menschen, die das betrifft. Aber auch die Sorge und die Frage, was bedeutet das für uns? Geraten auch wir wieder in einen Krieg hinein? Und es waren schwierige Tage, schwierige Wochen. In 2 oder 3 Predigten habe ich das aufgegriffen. Wir haben ein Friedensgebet installiert, was wir jetzt eigentlich jede Woche durchführen. Es sei denn, wir haben so eine Ausnahme wie in dieser Woche. Und dieser Ukraine-Krieg hat schon Spuren hinterlassen in der Psyche vieler Menschen. Vielleicht bei euch auch. Die Frage ist, wie ist es heute nach 8 Wochen Krieg? Habt ihr euch schon dran gewöhnt? Nein, ihr schüttelt mit dem Kopf. Ist noch keine Gewöhnung eingetreten. Ich finde, es ist immer so, ne, wenn man die Nachrichten Tag für Tag hört und schön, wenn es noch keine Gewöhnung gibt, wenn wir noch nicht abgestumpft sind. Wenn immer noch diese Unfassbarkeit da ist über dem, was da passiert ist. Ich würde gerne mit euch darüber mal ins Gespräch kommen, aber das können wir jetzt hier irgendwie schlecht machen in diesem Format. Würde mit euch darüber sprechen, wie es euch damit geht, mit diesen Sorgen, mit diesen Fragen. Auch mit dem, was unsere Politiker entscheiden und andenken, gibt es ja auch gerade die Frage, ne? Waffenlieferung. Am 27. Februar, vor 4 Wochen, hatte unser Bundeskanzler Scholz von einer Zeitenwende gesprochen. Waffen werden geliefert, zu Recht. Jetzt ist die große Frage, die diskutiert wird, wie ist das mit schweren Waffen? Sollten schwere Waffen geliefert werden, damit die Ukraine sich noch besser verteidigen kann? Da gibt es große Debatten in unserer Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, bis in die Koalition hinein. Da gibt es ganz unterschiedliche Stellungnahmen und Statements. Auch da würde mich einfach interessieren, was ihr eigentlich dazu denkt. Wie auch immer dieser Krieg weitergeht, er bedeutet ganz viel Horror, Elend, Not für die Menschen dort, für die Menschen, die flüchten müssen. Wir haben am Donnerstag hier zusammengesessen. Wir, das sind die Pastorinnen und Pastoren der Ökumene mit dem Bürgermeister. Der Bürgermeister unserer Stadt war hier im Haus zu Gast und wir haben gesprochen, was ihn bewegt, was die Stadt bewegt, gerade im Blick auf die Ukraine-Flüchtlinge auch. Und er sagt, es hält sich noch in Grenzen, die große Flut an Menschen ist noch nicht da, aber er sagt auch, wir wissen ja nicht, was noch kommt. Und dann freut er sich, dass es Kirchen gibt, dass es Gemeinden gibt, die offen sind für Flüchtende, die Angebote machen können, um Menschen willkommen zu heißen. Es war ein sehr ehrliches und offenes Gespräch mit dem Bürgermeister, der übrigens sich schon freut, mit uns das Jubiläum zu feiern am 21.8. Da wird er hier sein, unser Bürgermeister. Wir haben mit ihm offen gesprochen über die Situation in unserer Stadt und in unserer Welt. Und das war beeindruckend. Und da haben wir auch die Frage so bewegt, ja, wenn der Krieg zu Ende ist, was ist denn dann? Geht das überhaupt, diesen Krieg zu beenden? Man kann ja doch nicht zur Tagesordnung übergehen, selbst wenn die Waffen schweigen. Ja, das ist ja nicht alles so einfach. Man kann ja nicht einfach zur Tagesordnung überkehren. Putin hat uns über viele, viele Wochen und Monate belogen. Wie soll das gehen? Wie soll das werden? Wie auch immer, Sehnsucht nach Frieden erfüllt uns alle. Und um Frieden geht es auch in der heutigen Geschichte, über die ich heute predigen möchte, eine Ostergeschichte. Wir sind eine Woche nach Ostern. Die Ostergeschichten sind ja Begegnungsgeschichten. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, die Auferweckung von Jesus wird ja nirgendwo erzählt. Es wird ja nirgendwo erzählt, wie Jesus dann vom Vater auferweckt wird, wie er dann aufsteht und den Stein wegrollt und rausgeht. Die Auferweckung wird uns nirgendwo erzählt. Was uns erzählt wird, sind Begegnungen des auferstandenen Jesus mit seinen Leuten. Mit dem Thomas, dem Zweifler zum Beispiel, oder der Maria Magdalena oder den beiden Emmaus-Jüngern. Also wie der auferstandene Jesus einzelnen Menschen begegnet, das wird erzählt. Also sind die Ostergeschichten, sind Begegnungsgeschichten. Und heute gucken wir uns an, wie er seinen engsten Leuten, seinen engsten Freunden und Nachfolgern begegnet. Und ihr werdet sehen, wie wichtig Friede hier ist in diesem Text. Ich möchte gerne uns nochmal die Situation vor Augen halten, bevor ich den Text lese. Viele von euch kennen die Situation der Jünger, ja. Sie waren total verängstigt, sie waren total verunsichert. Sie hatten alles auf Jesus gesetzt, ihre ganze Hoffnung. Und dann erleben sie, Jesus wird gefangen genommen, er wird gefoltert, er wird gegeißelt, er wird gekreuzigt, er stirbt. Er wehrt sich nicht, ihre Hoffnungen zerplatzen. Und jetzt haben sie Angst. Sie haben Angst, dass auch sie verfolgt werden, dass auch sie vielleicht gekreuzigt werden, dass auch sie gefangen genommen werden, dass auch sie getötet werden. Das ist die Situation. Sie verstecken sich, sie verrammeln sich, sie haben keinen Mut mehr zum Leben. Keinen Mut mehr zum Leben. Und dann kommt Jesus und tritt in ihre Mitte. Und das ist der Predigttext. Ihr könnt ihn hier vorne verfolgen. Ich lese ihn aus der Basisbibel, so wie Johannes es uns erzählt. Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Es war schon spät abends an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen, er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voller Freude, weil sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben, wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben. Die Situation ist uns klar, die Freunde von Jesus hocken zusammen, verängstigt. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll und dann kommt Jesus und ist einfach da. Er tritt einfach in ihre Mitte, er klopft nicht an, er braucht keine Tür, Jesus geht durch verschlossene Türen. Und das ist schon eigentümlich bei diesen Ostergeschichten. Ja, wir haben da so eine Spannung in den Ostergeschichten. Auf der einen Seite, wie hier, dass Jesus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist. Jesus ist einfach da. Zack. Im Raum. Einfach so. Oder er ist da unterwegs mit den beiden Jüngern aus Emmaus. Und das ist alles schon sehr besonders gewesen. Sie erkennen ihn nicht, bis er sich zu erkennen gibt. Oder Maria aus Magdala. Er begegnet ihr, aber sie erkennt ihn nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass Jesus aber auch kein Geist ist, dass er kein Gespenst ist. Er kann Fleisch essen. Er zeigt ihnen die Wundenmale. Er zeigt ihnen die Nägelmale in den Händen, in den Füßen, in der Seite. Also, Jesus ist kein Gespenst. Darauf legt er ganz viel Wert. Wir haben da diese Spannung. Und da kann man sich fragen, was ist denn hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Diese Spannung kann man nicht auflösen. Das ist in den Ostergeschichten so. In den Auferstehungstexten ist das so. Und jetzt ist Jesus da. Er kommt in die Mitte. Drei Botschaften habe ich aus diesem Text für euch. Erstens seine Begrüßung, zweitens sein Auftrag und drittens sein Geschenk. Erstens seine Begrüßung. Wie begrüßt er seine Leute? Das ist so besonders, ja. Es ist nicht so, dass er sagt, hallo, da bin ich wieder, seid gegrüßt, oder dass er mit irgendwelchen Vorwürfen kommt. Wie begrüßt er seine Freunde? Friede sei mit euch, so sagt er es. Friede sei mit euch. Das ist so ein besonderer Gruß. Ich bin jedes Mal wieder neu berührt, weil das genau das ist, was seine Freunde brauchen, was die Jünger brauchen. Frieden. Sie brauchen diesen Zuspruch des Friedens, weil sie sind so voller Unfrieden. Sie sind so voller Unruhe. Und darum sagt er das, was sie brauchen. Friede. Shalom. Shalom. Und wisst ihr, das hebräische Wort Shalom, was ich ja auch oft sage oder auch schreibe unter Mails oder in Audios, wenn ich Menschen begegne, das ist mehr als einfach nur, ja, es ist schon irgendwie okay, die Waffen schweigen, sondern es ist tiefer Friede, tiefes Heil, tiefe Geborgenheit, wenn Jesus sagt, Friede sei mit dir. Und Frieden ist ein Sehnsuchtswort. Das ist nicht nur ein Sehnsuchtswort bei den großen Zusammenhängen, wenn es um Krieg und Frieden geht in der Ukraine, wie ich es eben beschrieben habe, sondern wir alle sehnen uns nach Frieden. Frieden in unseren Beziehungen, Frieden in unseren Ehen, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, zu den Arbeitskollegen. Wir brauchen ein friedevolles Miteinander. Wir brauchen Frieden. Wir sehnen uns nach Frieden. Oder auch Frieden mit uns selbst. Hast du Frieden mit dir selbst? Wie ist es mit deiner Geschichte? Wie ist es mit deiner Biografie? Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die unsere Biografie in Frage stellen. Hast du Frieden mit dir selbst? Hast du ein Ja zu deinem Leben? Hast du ein Ja zu dem, wie du lebst und was du erlebt hast? Oder haderst du damit? Bist du im Unfrieden? Wir brauchen Frieden. Wir haben es nötig, dass einer kommt und sagt, Friede sei mit dir. Und das tut Jesus. Das ist sein Gruß. So begegnet er seinen Freunden, die total aufgeregt sind, die total verunsichert sind. Und das ist meine Botschaft heute Morgen hier in Uetersen an dich. Deine Situation ist vielleicht nicht direkt vergleichbar wie mit denen der Jünger. Aber vielleicht auch doch. Vielleicht kennst auch du das im Moment, verängstigt zu sein, verunsichert zu sein, Sorgen zu haben, keine Hoffnung zu haben, nicht klarzukommen mit dir selber. Und dann möchte ich dir sagen, Jesus Christus ist hier und er sagt, Friede sei mit dir. Ich komme in dein Leben und bringe Frieden. Und er sagt im Johannesevangelium an anderer Stelle, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das will ich dir zusprechen. Jesus ist da. Er möchte in dein Leben kommen. Er möchte dir begegnen in deiner Unruhe. Wenn du dich zurückgezogen hast, wie seine Freunde auch, dann will er kommen und sagen, Friede sei mit dir. Egal, was du durchmachen musst, egal, was du erlebst, egal, was dich in Frage stellt, Jesus bringt seinen Frieden in dein Leben. Das ist das Evangelium von Ostern. Was für eine Freude. Was für ein Glück. Friede sei mit dir. Das ist seine Begrüßung. Der zweite Gedanke ist sein Auftrag. In allen Auferstehungsgeschichten kommt zum Ausdruck, dass diese frohe Botschaft nicht bei den Nachfolgern allein bleiben soll. Nein, das muss unter die Leute. Das sollen auch andere hören. Das sollen auch andere erfahren, diese frohe Botschaft. Diese Botschaft, dass Jesus lebt und dass darum dein Leben einen Sinn hat. Das Gute deines Lebens, das vergeht nicht. Dein Leben hat einen Sinn. Die Botschaft, dass Jesus lebt, bedeutet, dass deine Schuldfrage geklärt ist. Du musst deine Schuld nicht mit dir rumschleppen. Du darfst deine Schuld loswerden. Du kannst zuversichtlich in die Zukunft schauen. Du bist nie allein. Das bedeutet es, dass Jesus lebt. Und dass du eine Hoffnung hast über den Tod hinaus. Das bedeutet es, dass Jesus lebt. Und im Neuen Testament ist klar, das sollen alle wissen, das sollen alle Menschen erfahren. Diese frohe Botschaft, die können wir nicht für uns behalten. Und das möchte ich dir sagen, der du heute Morgen hier bist. Vielleicht bist du jemand, der noch nicht wirklich mit Jesus unterwegs ist, im Glauben noch nicht so wirklich mit ihm verbunden ist. Vielleicht bist du jemand, der noch Fragen hat, der noch viel fragt, der sich irgendwie schon dafür interessiert, für den Glauben und für Gott und für Jesus. Aber wo du sagst, Mensch, so richtig mit Jesus verbunden bin ich noch nicht, dann mache ich dir Mut. Ich lade dich ein, in Kontakt zu treten mit Jesus. Ein einfaches Gebet genügt, zu sagen, Jesus, du bist lebendig, ich glaube das irgendwie, ich höre das und ich will es wagen. Ich will dich erfahren in meinem Leben. Ich will, dass du dich als der Lebendige in meinem Leben erweist, dann mache ich euch Mut. Wenn das deine Situation ist, dann sprich dieses Gebet, dann lass dich auf Jesus ein. Und wenn ich dir dabei helfen kann, dann will ich es gern tun. Dann beten wir zusammen und dann lernen wir gemeinsam Jesus für dein Leben kennen. Diese Botschaft ist so kostbar, ist so wichtig, dass sie nicht nur bei den einzelnen Jüngern bei uns bleiben darf. Und darum ist es auch wichtig, was Jesus dann sagt. Er sagt dann nämlich, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es geht um Sendung. Der Vater hat Jesus gesandt, um die frohe Botschaft auszubreiten, um sie zu verkörpern. Und das tut Jesus jetzt auch mit uns. Sendung. Das lateinische Wort für Sendung heißt Missio. Es geht um Mission. Und Mission ist eine umstrittene Angelegenheit. Wenn wir uns in der Geschichte der Kirche anschauen, wie viel Leid Mission angerichtet hat, wie viel Menschen unterdrückt worden sind durch Mission, weil Kirche missioniert hat, weil Kirche zwangsbekehrt hat, weil Kirche kam mit Druck und hat Menschen zu Christen gemacht. Wie viel Leid gab es durch Mission? Wie viel Leid gab es auch durch Mission, weil Kirche unter Druck setzt, auch heute manchmal noch Gemeinden und Menschen unter Druck setzt und sagt, ihr müsst doch und so weiter. Darum sind viele teilweise zu Recht auch skeptisch, wenn es um Mission geht. Aber, und jetzt wird's wichtig, Mission können wir nie zur Disposition stellen. Mission ist keine Option für uns Christen. Mission ist ein Auftrag. Jesus sagt, ich bin gesandt vom Vater und darum sende ich euch auch in die Welt. Die Welt soll die Liebe Gottes kennenlernen durch Wort und durch Tat. Indem wir diakonisch leben, indem wir Nächstenliebe leben, dadurch verkörpern wir die Liebe von Jesus. Und indem wir dazu einladen, indem wir das Wort Gottes verkündigen, das ist Mission. Beides ist Mission. Die Tat, die Nächstenliebe und die Einladung. Und es gibt viel schlechte Erfahrung damit. Aber die Konsequenz kann nicht sein, zu sagen, dann lassen wir das. Jeder soll nach seiner Versorgung selig werden. Jeder soll selber sehen, wie er so seinen Glauben irgendwo herkriegt. Klar, jeder muss es selber entscheiden. Aber es ist unsere Aufgabe, als Kirchen zu überlegen, wie kann das gehen? Was bedeutet es für uns in Uetersen, dass wir uns in diese Mission Gottes einklinken? Dass wir Menschen einladen zu Jesus? Das ist unsere Aufgabe, uns das zu überlegen. Und natürlich ohne Druck. Natürlich ohne Manipulation, natürlich ohne Drohung, immer nur einladend, immer nur offen. Aber wir können auf keinen Fall Mission ad acta legen, weil Jesus selbst sagt, ich bin geschickt worden, gesandt worden und jetzt sende ich euch. Ja, und das war für uns auch so ein, natürlich nicht so als plumpe Frage, aber es war für uns im Gespräch mit dem Bürgermeister schon auch dieser Punkt, wo kann Kirche in Uetersen ihren Platz haben? Wo können wir die frohe Botschaft in dieser Stadt platzieren? Das heißt Mission. Dass wir das als Kirchen gemeinsam tun und dass jede Gemeinde selbst einen Weg findet. Das ist der Auftrag. Und der Auftrag von Jesus an dieser Stelle. Und es ist ganz wichtig, warum Jesus das sagt. Jesus sagt das ja nicht, damit die Gemeinden groß werden, damit wir hier genügend Leute haben oder dass die Kirchensteuer bezahlt wird oder so. Nein, sondern weil er lebt, weil er lebendig ist. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und weil ich lebe, weil ich lebendig bin, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Darum erzählt den Uetersenerinnen und Uetersern von mir. Darum lebt meine Liebe, weil ich lebe, weil ich lebendig bin. Das Dritte, sein Geschenk. Also das Erste war die Begrüßung, Friede sei mit dir. Das Zweite war sein Auftrag und das Dritte sein Geschenk. Weiß ich nicht, macht ihr, nehmt ihr Geschenke mit, wenn ihr Besuche macht? Ja, naja. Nicht so üppig. Es ist ja immer so eine Sache, wenn man Besuch bekommt, welche Geschenke bringen Menschen mit. Ne? Manchmal kann man damit was anfangen, manchmal nicht. Aber der gute Wille zählt oft. Ne? Genau. Manchmal ist auch der Besuch als solches schon eine Überraschung und eine tolle Sache. Jesus bringt ein Geschenk mit an die Jünger. Etwas, was sie brauchen, was sie dringend nötig haben. Und zwar heißt es in unserem Text, er blies sie an und sprach, nehmt hin den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Geschenk des auferstandenen Jesus für seine Leute. Über den Heiligen Geist könnte ich jetzt noch so viel erzählen, aber wir haben ja noch nicht Pfingsten und der Gottesdienst muss ja auch irgendwann zu Ende gehen. Aber der Heilige Geist ist so ein Geschenk auch für uns heute. Und viele Christen, und das ist so bitter, das ist so traurig, viele Christen können mit dem Heiligen Geist leider nicht so viel anfangen. Weil er ist natürlich nicht so einfach zu greifen. Ne? Gott Vater, Schöpfer, der Gott Israels, die Geschichten kennen wir, Jesus kennen wir auch und seine Geschichten. Der Heilige Geist, der ist nicht so greifbar wie Jesus und der Vater. Und darum haben viele Christen so ein bisschen ihre Probleme damit. Und das ist schade, weil der Heilige Geist ist Gottes großes Geschenk, weil Jesus selbst nicht mehr da ist. Er hat gesagt, ich gehe weg von der Erde, aber ich lasse euch und ich sende euch meinen Heiligen Geist. Warum bläst er sie an? Ja, das hat was mit dem Wesen des Geistes zu tun, ne? Geist, das griechische Wort Pneuma oder das hebräische Ruach, heißt nicht nur Geist, sondern auch Wind. Und Jesus sagt, der Heilige Geist, den kann man nicht einfangen. Man kann den nicht in eine Schablone bringen und kann nicht sagen, so, das ist jetzt der Heilige Geist, sondern er ist unverfügbar. Der bringt frischen Wind, wenn Menschen verängstigt sind, wie die Jünger es hier auch waren. Und auch wir als Christen heute dürfen mit dem Heiligen Geist rechnen. Der Herr Jesus möchte uns seinen Geist immer wieder neu geben. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Also wenn ihr Sehnsucht habt nach dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in euer Leben hineinkommt, dass er euch Freiheit schenkt, dass er euch Mut schenkt, dass ihr ihn spürt, dann seid offen für ihn. Und dann sagt einfach, Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Komm du in mein Leben immer wieder neu. Und verändere du mich, präge du mich. Das ist das Geschenk, was Jesus hier mitbringt. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Ich liebe die Ostergeschichten des Neuen Testamentes. Es sind nämlich Begegnungsgeschichten des Auferstandenen mit seinen Leuten. Mal gucken, vielleicht entdecken wir in den nächsten Wochen noch mehr Auferstehungsgeschichten aus dem Neuen Testament. Es gibt ja noch den ein oder anderen Text. Heute ging es mir um den Jesus, und das will ich am Ende nochmal zuspitzen, der in dein Leben kommt, in dein Leben, das vielleicht wenig Frieden hat, das verunsichert ist, das ängstlich ist. Und er kommt und sagt, ich bin mit meinem Leben da. Shalom, Friede sei mit dir. Und ich wünsche euch und mir, dass wir diesen Frieden des Auferstandenen immer wieder neu erfahren können. Amen.